Ja, herzlich willkommen im Leben. Jesus hat mir aufs Herz gelegt, diesen Vers aus Psalm 16, Vers 11 heute mit euch zu teilen. Da steht, du zeigst mir den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Tommy hat vorhin zu mir so geschwind gesagt, willst du überhaupt noch predigen? Nachdem ihr so geniale Berichte mit uns geteilt habt, wie ihr in schwierigen Situationen immer wieder zum Leben und zu diesem Ja zu Jesus zurückgefunden habt. So genial. Und trotzdem möchte ich mal so in die Runde fragen, was versteht ihr unter Leben? Ihr dürft gern einfach mal reinrufen, so kreuz und quer. Was ist Leben für euch?
Freude.
Freiheit. Luft zum Atmen. Zeit.
Beziehung.
Heute. Heute. Entschuldigung. Freude und Leid. Manchmal finde ich, ist Leben auch Kampf, oder? Oh, jo. Und gell, so beim, vielen Dank, beim so drüber nachdenken sind mir so einige Sachen einfach gekommen, was es so an Worten gibt. Also lebensfroh, aber es gibt auch lebensmüde. Es gibt diese Lebensfreude, es gibt einen Lebensentwurf. Also wenn du dich irgendwo vorstellst, wirst du manchmal nach deinem Lebensentwurf gefragt. Dann auch so Sprüche wie, das Leben ist kein Ponyhof. Aha. Oder der andere Spruch, auch aus der Tierwelt, den vollende ich jetzt nicht, aber ihr kennt ihn vielleicht. Das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Genau. Beim Vorbereiten ist mir gekommen, vom Abraham, glaube ich, heißt es, er starb alt und lebenssatt. Boah. Wenn du so richtig satt bist vom Leben. Okay, und der hat ja nicht so easy Zeiten erlebt, sondern der hat schon einiges auch. Ja. Okay, da möchte ich mit euch gern ein bisschen weiter reingehen. Ich habe eine Postkarte entdeckt beim Vorbereiten, die da heißt, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Coole Formulierung, gell? Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Aha. Na gut, dann schauen wir mal. In den Erlebnisberichten vorhin haben wir ja schon ein Stück nochmal aufgegriffen, dass Anna und Daniel mit uns im Galaterbrief unterwegs waren. Und ganz wesentliche Teile, die ihr jetzt auch genannt habt, die zum Leben dazugehören, sind gerade diese Freiheit und auch die Gnade, die Gott darin uns nochmal deutlich macht. Aber was heißt das jetzt, wenn da steht, du zeigst mir den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also heißt doch eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was Anna und Daniel so gesagt haben, hey, eigentlich steht uns das alles zur Verfügung. Leben steht uns zur Verfügung. Wir dürfen die Freiheit nehmen. Wir sind in der Gnade unterwegs. Und jetzt steht da trotzdem, und gell, der David, der diesen Psalm geschrieben hat, der ist ja jetzt nicht einer, der Gott nicht kennen tät. Und der nicht irgendwie auf eine gewisse Art ein bisschen wüsste, wie das so gedacht ist. Und trotzdem sagt er, du zeigst mir den Weg zum Leben. Und scheint ist es auch noch ein Weg. Also, ich bin nicht einfach da, kann mich reinsetzen und dann habe ich Leben, wenn ich das jetzt hier mal ernst nehme. Sondern ein Weg heißt immer, das gibt Etappen. Und Und ich kann nicht einfach mit dem Finger schnipfen und alles ist da. Aha. Und spannend finde ich auch, dass er extra nochmal erwähnt, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also das scheint was zu sein, wo für ihn diese Verknüpfung ins Leben reingeht, dass Gott derjenige ist, der ihm diese Freude schenkt in Fülle und Wonne, was ein tolles Wort, gell? Wonne, das ist so ein richtig schönes, altes Wort, aber da hast du so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, so kannst dich so richtig neihängen. Und das gibt's in der Gegenwart von Gott. Wonne, ja, genau, Wonneproppen, ganz genau. Ja, richtig, wir haben auch so einen Wonneproppen-Enkel, genau. Richtig. Gut, ich habe ganz im Stil von Anna und Daniel diese Wörter, auf die es mir ankommt, einfach mal gelb markiert. Finde ich cool, dass sie einfach manche Sachen immer wieder so herausheben. Und ich möchte gern mit euch hinten anfangen, nämlich beim Leben. Und ich habe uns einfach mal ein paar Bibelstellen zusammengetragen, die mit Leben zusammenhängen. Wir wissen ja alle, dass Gott der Schöpfer ist. Okay, also ist er der Erfinder vom Leben. Gut. Und trotzdem, auch was ihr vorhin aus euren Lebensberichten geteilt habt, trotzdem sind wir immer wieder an so Punkten, wo wir denken, hey Gott, wie hast du das jetzt eigentlich gemeint? Und so wahnsinnslebig fühlt sich das jetzt nicht an. Ja. Und jetzt, gell, man höre, sagt Jesus im Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Hey, das klingt jetzt herausfordernd, oder? Wenn du mitten in Schwierigkeiten bist und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Oder er sagt im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sammeln mal. Ich habe noch ein paar tolle Bibelverse. Der nächste ist im Sprüche 4, da heißt es, behüte dein Herz mehr als alles andere, was du sonst zu behüten hast. Denn von ihm hängt das Leben ab. Aha. Jetzt muss man vielleicht da noch mit dazu nehmen, im jüdischen Verständnis ist alles, was unsere Persönlichkeit und unsere Identität ausmacht, im Herz drin. Und das Herz denkt, also nicht unbedingt Hirni und so, sondern da drin denkt's. Und ich werde da nachher nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde es sehr spannend, wenn es da heißt, dass von meinem Herzen das Leben abhängt, dann könnte ja sein, dass das, was in meinem Herzen hinterlegt ist, an Prägungen, an Überzeugungen, an Gedanken, dass das nachher mein Leben bestimmt. Könnt ihr mir folgen? Und jetzt ist natürlich die Frage, gell, was geht da in meinem Herzen ab? Aha, kommen wir nachher nochmal drauf. Dann im 5. Mose, nächste Bibelstelle. So habe ich dir vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch. So wähle das Leben, damit du mit deinen Nachkommen am Leben bleiben kannst. Huiuiui. Nochmal, nur so, dass wir es auf dem Schirm haben. Gott hat am Anfang die Welt erschaffen. Das heißt, er ist der Kreator, derjenige, der Leben geschenkt hat. Und trotzdem sagt er ziemlich am Anfang von seinem Wort, sagt er im Mose, hey, ich soll das Leben wählen. Ich kann entscheiden zwischen Tod oder Leben. Ui. Aha. Ich finde es sehr eine spannende Aussage von Gott. Das heißt nicht da drin, ich habe euch in das Leben reingestellt, also dann muss das Leben auch funktionieren, sagt er nicht. Sondern er sagt, ich habe es dir vorgelegt, guck mal, du kannst es anschauen. Die Schweizer haben da eine super, super Formulierung, die nennen das eine Auslegeordnung. Das finde finde ich toll. Das heißt, da liegen dann da 10 Punkte und dann kannst du zwischen denen wählen. Also Gott hat uns das ausgebreitet und ich kann wählen, ob ich das Leben wähle. Hoi, hoi, hoi. Warum macht Gott sowas? Und gell, dann noch, ich bin eigentlich dann ein Lebensbringer, weil wenn ich den Vers weiterlese, dann steht da, damit auch meine Nachkommen am Leben bleiben. Da sind wir bei den Wonneproppen, dass die auch dann nachher ins Leben reinkommen. Ui. Das heißt, ich habe ganz schöne Verantwortung an dem Punkt. Hä? Einfach mal wahrnehmen. Und gell, wenn ich ja da so ein Lebensbringer bin, dann bin ich gleichzeitig auch ein Hoffnungsträger. Wenn wir nochmal weiter gucken, wir sehen in dem Vers von Psalm 34, das, was manche von euch auch schon gesagt haben, da heißt es, zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem er befreit ihn der Herr. Und auch in dem Psalm 16, den ich als Grundlage für die Predigt habe, da steht vorne dran, bevor dieser Vers mit dem Leben kommt, da steht, du überlässt mein Leben nicht dem Totenreich. Aha. Also nochmal, von Gott her ist es eigentlich klar, wir sind zum Leben berufen. Und trotzdem lässt er uns die Wahl. Eigentlich hätte er gern, dass wir das Leben wählen. Und wenn wir das Leben gewählt haben, dann stellt er sich von Herzen gern zu uns und überlässt uns eben nicht all dem. Ich bin in der Vorbereitung nochmal auf eine Geschichte gestoßen, die habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört. Und zwar, es gibt eine Erzählung, dass ein Indianerhäuptling sich mit seinem Sohn unterhalten hat. Und die haben sich übers Leben unterhalten. Und dann sagt er zu ihm, und zwar es ging darum, wie kann ich Leben gut oder ja, einfach lebendig, kraftvoll gestalten. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn, weißt, eigentlich ist es, wie wenn wir in unserem Herzen 2 Wölfe tragen würden. Es gibt einen schwarzen Wolf und es gibt einen weißen Wolf. Dieser schwarze Wolf, das ist der, der sich nährt aus unseren Prägungen, aus unseren Erfahrungen, aus Ängsten, aus Sorge, aus Missgunst, aus was auch immer. Und der weiße Wolf, das ist derjenige, der Hoffnung hat. Das ist derjenige, der vielleicht auch gelassen gewissen Situationen begegnen kann, der gute Erfahrungen gemacht hat und die auch hochhält und immer wieder darauf nochmal zurückgreift. Ist vielleicht auch der, der aufrichtig ist und immer wieder auch sein Herz ausschütten kann, damit er wieder Luft kriegt. Und, sagt der Indianerhäuptling, mein Sohn, du hast die Wahl, welchen dieser beiden Wölfe du fütterst. Wenn du den Schwarzen fütterst, dann wächst er. Und wenn du den Weißen fütterst, dann wächst der. Du hast die Wahl. Und merkt ihr, das ist eigentlich nichts anderes, als was Gott im Mose da sagt, ich lege dir es vor, du kannst wählen. Du hast die Möglichkeit zu wählen, ob du dahin oder dorthin guckst. Warum ist diese Wahl wohl Gott so wichtig? Wenn wir im Alten Testament schauen, in der Schöpfungsgeschichte, da steht, dass Gott gerne ein Gegenüber haben wollte. Und er wollte nicht Marionetten. Und zu einem Gegenüber gehört, dass das einen Willen hat, und zwar einen freien Willen. Und das ist manchmal genau die Schwierigkeit. Weil wenn wir einen freien Willen haben, gell, wir nutzen den ja natürlich auch. Wäre ja auch doof, das hätten es nicht. Aber das bedeutet auch, dass wir manchmal nicht ganz so läppige Sachen wählen. Und dass die natürlich manche Sachen hinter sich herziehen, die nicht so cool sind. Und trotzdem bleibt diese Zusage von Gott, dass er auch das Schmerzvolle in Glück verwandeln kann. Das ist dieses Kärtle. Also, wenn er trotzdem in herzlicher Liebe mich umarmt und mein Leben vor der Grube bewahrt, jetzt kommen wir mal zu Galater zurück, dann ist es richtig, richtig fette Gnade. Und dann ist es sein Geschenk an jeden von uns, dass er trotzdem uns abholt, dort wo wir sind. Und dann ist es sein Geschenk an uns, dass ich mehr und mehr mit ihm zusammen diesen weißen Wolf füttern kann und darauf zurückzugreifen. Ich fand es so schön, dass es in euren Zeugnissen vorher, dass ihr so ehrlich gesagt habt, hey, das hat mich einiges gekostet und es hat einen Entschluss gebraucht, dass ich Gott geglaubt habe. Ich möchte euch gern auch einfach, ja, ich habe es mal so knackig formuliert, es braucht auch mein Ja zum Leben. Und ich habe es mit, ganz bewusst mit diesem Finden ergänzt. Ich muss das Ja zum Leben manchmal suchen gehen. Ich weiß noch gut, als ich so meine Lebensgeschichte aufgearbeitet habe und manche von euch haben schon ein bisschen mitgekriegt, dass ich trotz eines christlichen Elternhauses recht heftige Sachen erlebt habe. Und eines Tages hat meine Therapeutin mich gefragt, bist du bereit, zum Leben Ja zu sagen? Und zwar zum Leben, das Höhen hat und das Tiefen hat. Zu dem Leben, das was Positives hat und wo echt Herausforderungen, wo Schwierigkeiten, wo Nöte, wo vielleicht auch richtig Fettkäse dir begegnen wird. Und bist du bereit, da trotzdem Ja zu sagen? Warum hat sie mich das gefragt? Ich habe euch einen Comic mitgebracht, dass das ein bisschen auf eine lustige Art formuliert, aber eigentlich ist da ganz ernst was dahinter. Und zwar sagt da der eine zum anderen, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Das stimmt ja, gell? Und dann sagt er, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Und wisst ihr, das ist so ein Aufhänger, dieses Ja, aber. Und ich weiß noch gut, ich habe damals manchmal solche richtig ganz toll christlichen Wegbeam-Mechanismen gehabt, wenn es schwierig wurde und wenn ich einfach nicht mehr wusste, wie ich mit Schwierigkeiten in meinem Leben umgehen soll. Dann habe ich mich manchmal so bei Jesus weggebeamt und habe mir einfach gewünscht, habe zu Jesus gesagt, gell, du kommst ja bald. Und ich bin dann bei dir. Und gell, man kann das ganz fromm machen, dass man wie den Tod einlädt, ohne dass man sich das vielleicht bewusst ist. Und damit machst du eine Tür auf in deinem Herzen, und jetzt sind wir wieder beim Herz, machst du eine Tür auf in deinem Herzen und erlaubst diesem Todesgeruch Einzug zu halten. Und der raubt dir die Sicht auf Jesus, wenn es doof läuft, sogar den Glauben. Weil das geht ja dann eine Weile, dass der sich verbreitet. Und ganz ehrlich, ich war Christ, das ist jetzt nicht das Thema. Und ich bin auch in Gottesdienst gegangen, ist auch nicht das Thema. Und ich habe in der Jugendgruppe Bibelarbeiten gehalten, ist auch nicht das Thema. Meinem Herzen ging es so. Und gell, du kannst viele Sachen machen und du kannst ganz lang deinen Job erfüllen, gar kein Thema. Und trotzdem bist du mit einem halben Bein in so tödeligen Sachen und mit dem anderen Bein bist du im Leben drin. Und du fühlst dich total zerrissen und kraftlos. Weil also tödelig ist ein Schweizer Begriff, ich liebe den, weil das ist ja einfach so ein Begriff von diesem Todesgeruch, der dann da überall rumgurkt. Und da gehört viel anderes noch dazu. Da gehört auch Resignation dazu. Da gehört vielleicht sogar auch eine Depression dazu. Aber ich kann wählen zwischen dem schwarzen Hund und dem Wolf, meine ich, und dem weißen Wolf. Ich kann wählen. Ich kann wählen zwischen Tod oder Leben. Und es war für mich eine sehr herausfordernde Fragestellung, weil, jetzt kommt das Nächste, wir haben ja an manchen Punkten gewisse Vorstellungen, wie das Leben zu gehen hat. Weil wenn ich ja mit Jesus unterwegs bin, ich habe gesagt, ich mache das Nächste, aber es macht nichts. Wenn ich ja mit Jesus unterwegs bin, dann denke ich ja, das Leben muss gut sein. Und es steht ja da auch, dann fließt der Segen bis zum Abwinken. Haja? Und wenn das dann nett ist, dann bin ich nicht richtig. Oder dann habe ich das Leben verpasst oder Jesus verpasst oder wo sind wir? Und ganz schnell klemme ich dann der Kopf unter der Arm und denke, oh Herr. Und dann sind wir auf der Klagespur unterwegs. Was nicht heißt, dass wir das nicht auch dürfen, gell? Versteht mich nicht falsch. Aber es geht darum, wohin entscheidet sich dein Herz? Und es gibt auch auf der Lebensseite, haben wir ja vorhin gelesen, gibt es Situationen, die nicht lustig sind, gar kein Thema. Aber die Frage ist, wie gehe ich da dran? Wie bin ich damit unterwegs? Lasse ich es zu, dass Jesus mir den Weg zeigt zum Leben? Aus dem Tödeligen raus. Und das kann manchmal sein, dass ich mich gar nicht danach fühle. Ich will euch kurz erzählen, ich habe auch, das ist so ein Stück Familiengeschichte, da gibt es immer wieder Depressionen und depressive Verstimmungen und sowas alles. Und das hat mich eine ganze Zeit lang auch ereilt. Aufgrund von der Geschichte und was da passiert ist alles. Aber auch aus dem, dass ich ganz oft gedacht habe, ich bin nicht richtig oder nicht gut genug für Gott, für Jesus. Nee, für Gott. Bei Jesus wusste ich, das passt, aber Gott als mein Vater fand ich schwierig. Und ich weiß noch gut, ich saß eines Tages auf der Couch und in mir drinne hat sich das alles, so mein künftiger Lebensweg, dumpf und dunkel angefühlt. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und dann habe ich gedacht, boah, also wenn das die Perspektive ist fürs Leben, du meine Güte, was machen wir jetzt damit? Also einfach hier gehen kann ich nicht. Ich habe Familie, das ist wichtig. Aber toll finden kann ich es auch nicht. Und dann kam mir so ganz langsam an meinem Hirn vorbei bis ins Herz, dass Jesus ja gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Alle, also auch die Dunklen, ich bin bei euch. Ja, und wenn ich im Psalm 23 lese, haben wir auch gerade gesungen übrigens, wenn ich durchs dunkle Tal gehe, du bist bei mir. Okay, also das heißt, Dunkelheit ist für ihn keine Schwierigkeit und meine schwarze Perspektive auch nicht. Und ich habe da gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich mit dem Rest von meinem Willen, den es da noch gibt, und wenn ich nur stammle, völlig wurscht, sag, hey Jesus, ich brauche dich da. Und ich glaube dir, auch wenn ich es nicht spüre. Und das war so ein wichtiger Entscheid. Und ich habe wie gemerkt, okay, das ist mein Training, das muss ich jeden Tag machen. Also habe ich das jeden Tag, wenn ich meine Hufe aus dem Bett geschwungen habe, habe ich gesagt, okay, Jesus, ich spüre es nicht, aber du bist da, okay. Dann soll mir das reichen, weil du hast ja alles dabei. Und ich hatte nach einer Zeit so ein inneres Bild, dass das wie was ist, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, vor ein paar Jahren war in Reutlingen mal, haben sie den ganzen Marktplatz mit Pflastersteinen, wie sagt man das, gepflastert. Okay, danke. Gut. Und hey, wenn du da diese Pflastersteine setzt, du, das dauert seine Zeit. Also der ganze Marktplatz war eine ganze Weile gesperrt. Das ist eine mühsame Arbeit. Und dann hat mich der Heilige Geist gestupft und hat gesagt, guck, so ist es auch. Jeder einzelne Tag, wo du dich entscheidest, dass du Gott glauben willst, das ist ein Pflasterstein in deiner Lebensstraße. Und da geht es nicht drum. Und gell, Jesus sagt ja nicht, ich bin bei dir, wenn du das fühlst. Das ist sein Entschluss. Er hat gesagt, er ist jeden Tag bei uns. Also, dann ist es mein Ding, ob ich ihn ernst nehme, wenn er sowas gesagt hat. Und er hat keine Bedingung gestellt, überhaupt nicht. Er hat gesagt, ich bin bei euch. Oh, okay. Und das war tatsächlich so. So hat Stück um Stück, hatte ich so den Eindruck, okay, jetzt gibt es langsam wieder einen Boden, auf dem du laufen kannst. Und gell, ganz ehrlich, da bin ich heute manchmal noch unterwegs. Und er zeigt mir immer noch den Weg. Mir geht es immer wieder so, Anna hat Ähnliches auch erzählt, wenn ich hier vorne stehe, bis das mal so ist, so Thomas könnte euch eine Story davon erzählen, wenn ich dann daheim manchmal denke, oh, und sag mal so rum, oder Jesus, was machen wir denn und hin und her, und ich habe klapprige Knie und alles. Und trotzdem weiß ich, es ist wichtig, reinzustehen. Es ist wichtig zu sagen, mit diesen klapprigen Knien mache ich das und das, oder bin ich da. Mit aller Unsicherheit, Jesus, weil du bist dabei. Und in der Vorbereitung kam mir noch einfach dieser Text von Dietrich Bonhoeffer in die Hände. Und ich finde es so genial, wie er genau das auch beschreibt. Er sagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Nochmal wahrnehmen. Wir gehen gern davon aus, dass da drin steht in seinem Wort, du verwandelst es und alles soll mir zum Besten dienen. Ja? Er formuliert es ein bisschen anders. Er sagt genau das. Gott braucht uns, dass wir sagen, ich will das Leben wählen und ich wähle das Leben. Und Gott, du darfst es verwandeln. Merkt ihr? Also, wo ich manchmal denke, wow, krass, Gott, wie viel Wille oder wie viel Wertschätzung gibst du uns, dass wir sogar dir die Erlaubnis geben, ob du das verwandeln kannst oder nicht. Und darfst. Und da habe ich den Eindruck, manchmal ist da auch ein bisschen wie so was verzwackt, ob wir so deutlich ihm diese Erlaubnis geben. Und Bonhoeffer sagt weiter, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich übersetze das nochmal. Wir haben vorhin gesungen, dass Gott das Meer geteilt hat. Oder von diesem Lied, dass wir rausgerufen werden aufs Wasser. Das nimmt ja Bezug auf diesen Bericht von Petrus. Da war nicht vorher sichtbar, dass da das Wasser trägt. Erst als der erste von den Israeliten oder Mose vielleicht sogar selber, weiß ich jetzt nicht genau, diesen Fluss begonnen hat zu überqueren auf Gottes Wort hin. Da erst hat sich das Wasser geteilt. Und merke da, das ist ganz schön herausfordernd, wenn Gott sagt, ich hätte gern, dass du das Leben wählst. Der macht vorher nicht alles komplett klar. Genau aus dem Grund, damit wir nicht selber abdüsen und sagen, hey, jetzt haben wir es, danke, danke, ich weiß jetzt wie. Das ist ein Schutz für uns. Wir denken ganz oft, oh Gott, wo bist du? Du kannst doch nicht. Nee, es ist ein Schutz für unser Herz, damit unser Herz an seinem Herzen dranbleibt. Und Bonhoeffer sagt auch noch, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unserem vermeintlichen Guttaten. Ich lege dir vor, dass du das Leben wählest. Eigentlich ist das was, oder nee, nicht eigentlich, sondern das ist was, was nur übers Kreuz geht. Derek Prinz hat es in diesem kleinen Büchle wunderbar zusammengefasst, dass das eigentlich eben dieser Tausch am Kreuz, der eigentlich heißt, ich darf mein Unvermögen bringen und darf es Jesus geben und darf mir von ihm frische Kraft oder Hoffnung oder Zuversicht wiederholen. Und das ist ein Punkt, den wir ganz oft vergessen, dass wenn wir abladen, dass wir von ihm uns was geben lassen. Weil wenn ich ablade und er das nicht füllt, dann ist da ein Vakuum, dann ist da leer. Ich habe euch eine Kopie gemacht, wo ihr gerne euch das nachher auch mal mitnehmen könnt, um zu Hause auch mal zu überlegen, hey, wo bin ich da unterwegs? Wo habe ich vielleicht auch aus meiner Geschichte raus so bestimmte Beschlüsse gefasst? Na, diese typischen Glaubenssätze von wegen, ha ja, nach mir guckt man ja nicht. Oder ich bin ja sowieso immer der Letzte. Oder. Und ja, das sind Erfahrungen in deinem und meinem Leben. Richtig. Aber Gott möchte, dass wir das Leben wählen. Das heißt, dass wir mit diesen Punkten, mit diesen angeblichen Glaubenssätzen zu ihm kommen und lernen und er uns zeigen kann, wo der Weg zum Leben ist. Dass er uns zeigen kann, wie wir da aussteigen können. Dieses Leben mit ihm ist herausfordernd, gar keine Frage. Und er hätte gern, dass wir, und so beschreibt der Paulus ja auch, dass wir weiter wachsen. Dass ich nicht da hänge bleibe, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe es mit diesem anderen Bild, das ihr schon kennt, nochmal so rumformuliert. Das ist meine Identität. Ich bin nicht die Bettlerin. Ich bin Königstochter. Hallo? Und jeder von euch ist Königssohn oder Königstochter. Und im Halleluja arbeiten wir noch. Jeder von uns ist entweder Königstochter oder Königssohn. Amen. Super. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt noch. Der Paulus, gell, der hat ja wirklich schlaue Sachen gesagt. Der sagt auch, mein Erkennen ist Stückwerk. Also, wenn Jesus mir den Weg zeigt, dann geht es stückleweis. Also ich habe selten jemand erlebt, wo Gott einmal so macht und dann hat er seinen ganzen Lebensweg vor der Nase. Ja? Das wird stückleweis gehen. Das heißt, ich muss das aushalten, dass ich nicht um die Ecke gucken kann. Dann sind wir wieder bei den Früchten des Geistes. Da gibt's Geduld. Ja, okay, dann muss ich zu Jesus düsen und sagen, hey, ich brauche wieder eine Runde Geduld, weil mir geht's zu langsam. Ja, genau. Ich darf ja das Herz bei ihm ausschütten, das darf ich ja. Ich muss ja gar nicht ganz brav sein und es jetzt hinkriegen. Nee, es geht ums Wählen. Und selbst wenn ich noch so verzwackte Situationen habe, ich kann eigentlich gestalten. Ich glaube nur, wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Selbst wenn ich in einem ganz engen Dasein lebe, trotzdem kann ich da drin gestalten. Und das sind ja auch so Überlebensmodi, die Gefangene auch entwickeln. Dass sie wissen, wie die Sonne wandert, dass sie jede Ameise am Boden kennen. Das sind Gestaltungsmöglichkeiten, nicht einfach nur Überlebensstrategien. Aber die Frage ist, wohin gucke ich? Und wenn wir nochmal auf die nächste Folie gucken, wir können, also you can't stop the waves, but you can learn to surf. Wir können die Wellen nicht stoppen, es geht nicht, aber wir können surfen lernen. Und dieses Surfen, wer es liebt, das macht auch Spaß. Und merkt ihr, das ist genau das Geheimnis. Jesus surft mit uns zusammen. Aber die Frage ist, ob ich mich auf den Weg mache und lerne. Und ob ich sage, völlig wurscht, ob ich 20, 30, 40, 50, 60, 80 bin. Ich darf immer noch lernen, weil ich bin hier gesetzt als Lebensbringer, als Hoffnungsträger für unsere nachfolgende Generation. Und ganz ehrlich, dieser Auftrag ist jetzt nicht so arg klein. Also das heißt, allein mit meiner Einstellung präge ich. Und das ist was, wo sie, also finde ich absolut krass, sie haben ja Untersuchungen gemacht, was für Ausstrahlung bewirkt bei einer Pflanze des oder sel. Und eine positive Ausstrahlung hat die Pflanze wachsen lassen. Und eine negative, da ist sie eingegangen wie ein Primele. Merkt ihr? Pflanzen. Wie viel mehr merkt es ein Mensch? Und wie viel mehr ist es das Umfeld, das das merkt, in dem wir sind? David klagt immer wieder und schüttet Gott sein Herz aus. Was er aber auch macht, ist, er redet mit seiner Seele und erklärt ihr, dass er sich für den weißen Wolf entschieden hat. Und er sagt ihr, mein Gutste, warum hast du Angst, warum ist das so anstrengend für dich, harre doch auf Gott. Und jetzt sind wir wieder bei dem, es dauert manchmal. Ja. Aber in dem, dass es dauert, ist er bei uns. Und irgendein schlauer Mensch hat diesen coolen Satz formuliert, wir müssen nicht Gott unsere Umstände erklären, sondern wir müssen den Umständen erklären, wer unser Gott ist. Und das ist ein Training, ist wirklich ein Training. Und manchmal ist es knallhart. Und dafür brauchen wir aber auch einander, dass wir da miteinander unterwegs sind und auch einander ermutigen. Und ein aufeinander Herz teilen. Wir zum Beispiel haben immer wieder Situationen, wo einfach mega herausfordernd sind auf den Arbeitsstellen. Ja, dann warten wir am Morgen noch und gehen nicht gleich aus dem Haus, sondern segnen uns gegenseitig, feiern das Abendmahl miteinander und segnen den anderen, dass das Herz bewahrt ist in Gottes Händen und ja, dass einfach Gott mitgeht mit dem, was derjenige dann braucht. Wir müssen nicht Gott unsere Umstände erklären, sondern wir müssen den Umständen erklären, wer unser Gott ist. Heißt, ich nehme meinen Stand ein, egal wie wackelig oder komisch oder was auch immer ich mich fühle. Okay? Gut. Ich habe euch nochmal ein paar Punkte zusammengefasst und möchte euch einfach einladen, dass ihr mit dieser Frage von Jesus an jeden von uns, ich habe es dir vorgelegt, Leben und Tod, Segen oder Fluch, wählst du das Leben? Bist du bereit, Ja zum Leben und Ja zu mir zu sagen, auch wenn es manchmal schwierig ist? Und dass wir so einfach Gott unser Herz nicht hinhalten, dass er auch da seinen Finger drauf zeigen kann und dieses Stück Wegabschnitt zeigen kann, wo er sagt, schau, und da wünsche ich mir, dass wir beide miteinander noch ein Stück weiter wachsen. Da wünsche ich mir, dass wir neue Schritte miteinander entdecken, dass wir neue Abenteuer machen. Und Jesus, ich danke dir, dass du in dem drin an unserer Seite bist, weil du das zugesagt hast und weil du zu deinem Wort stehst. Ich danke dir dafür, dass du uns das auch zutraust eigentlich, dass wir Lebensbringer sind in den Situationen, in denen wir drinstehen. Auch wenn es da manchmal gar nicht lustig aussieht. Und danke, dass du selber da mit uns gehst, dass du vorangehst, dass du aber in unserem Herzen auch drin bist als das Leben. Und dass du gleichzeitig auch der bist, der den Zug schließt und uns Rückendeckung gibt. Jesus, so halte mir unser Herz dir hin und laden dich ein, dass du an den Punkten, wo wir vielleicht uns gegen das Leben entschieden haben, dass du da hineinkommen darfst und es uns zeigen darfst. Danke, dass du kommst.